So, noch einmal hier von diesem Platz. Hallo, herzlich willkommen heute zur Bibelstunde. Ich freue mich auf die Zeit mit euch, die wir uns nehmen dürfen, hier inmitten der Woche einmal konkreter in Gottes Wort hineinzuschauen, wieder ein Thema zu studieren. Und ich werde gerne noch einmal beten. Ihr dürft dazu aufstehen, wenn es euch möglich ist. Jesus Christus, ich möchte dir Danke dafür sagen, dass wir hier ein heiliges Buch haben, das von dir inspiriert ist, Herr. Du hast diese Worte aufgeschrieben. Du gibst uns hier einen Blick, genauso über Dinge in die Ewigkeit, geistliche Dinge. Du kennst die verschiedenen Themen der Schrift. Du kennst schöne, leichte Themen. Du kennst aber auch ernste, traurige, harte Themen. Und weißt auch, was ich heute vorbereitet habe, was ich aus deinem Wort heben möchte. Und ich möchte dich deswegen bitten, dass dein Geist uns anleitet, Verständnis gibt, prägt, dass wir lernen, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Und danke, dass das alles unter deiner Gnade und Güte geschieht. Amen. Jesus Christus hat während seiner Zeit auf dieser Erde über kein Thema mehr gesprochen als über das Thema, das wir heute in der Bibelstunde gemeinsam reden, gemeinsam studieren wollen. Das Thema, das wir heute betrachten werden, war oft der Hauptteil seiner Verkündigung. Es war das große Hauptziel, auf das er hinausgekommen ist. Kein Thema taucht so häufig in den einzelnen Predigten der Evangelien auf, wie dieses Thema der Bibelstunde heute. Und selbst wenn dieses Thema nicht Hauptfokus seiner Lehre, seiner Verkündigung war, so taucht es durchweg wenigstens in einem Nebensatz auf. Und das Thema, auf das ich heute mich vorbereitet habe und das wir gemeinsam studieren wollen, ist die Hölle. Ich weiß nicht, ob du das erwartet hast, wenn man sagt, das ist das Hauptthema von Jesus gewesen. Vielleicht hätten wir gedacht, okay, es war vielleicht das Reich Gottes oder die Liebe Gottes, die Güte oder vielleicht sein Tod am Kreuz. All diese Themen hat er gepredigt. All diese Themen hängen zusammen. Aber das Hauptthema, das am häufigsten in den Evangelien von Jesus Christus angesprochen wurde, ist tatsächlich die Hölle. Dieses erschauderndes Wort, dieses erschaudernde Thema, vor dem wir oft so ein bisschen Angst haben, mal konkreter nur darüber nachzudenken. Es hatte einen enormen Stellenwert in Jesu Verkündigung. Und das Krasse ist, Jesus hat davon nicht einfach nur so locker davon gesprochen, sondern hat eine unglaublich eindrückliche, dramatische, bildhafte Sprache verwendet, um es den Menschen so nahe und ernst wie möglich rüberzubringen, dass diese Realität, dieser Ort tatsächlich existiert und die Gefahr besteht, dass Menschen, die wir lieb haben, vielleicht sogar wir selbst, eines Tages an diesen Ort kommen. Er hat dieses Thema nicht klein geredet, sondern hart und ernst von Gottes Zorn über Sünde gewarnt. Und ich denke, allein diese Tatsache macht es wert, einmal konkret sich eine Bibelstunde Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, was sagt denn jetzt die Bibel eigentlich über die Hölle? Wie ist es dort? Was können wir davon wissen? Welche Aspekte hat Gott für relevant gehalten und sie uns offenbart und sagt, ihr Menschen, das sollt ihr über diesen Ort wissen. Darüber sollt ihr Bescheid wissen. Die Hölle ist nämlich kein Randthema unseres Glaubens, sondern sie ist letztendlich der Gegenpol zur Ewigkeit im Himmel. Es gibt zwei Orte, an die der Mensch nach seinem Tod kommen wird. In die Gemeinschaft, in die liebevolle Gemeinschaft mit Gott oder an den Ort des Gerichts über Sünde. Und weil Jesus so viel darüber gelehrt hat, so viel darüber gepredigt hat, habe ich mir vorgenommen zu sagen, hey, ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben mal eine Predigt oder eine Bibelstunde mit den verschiedenen Bibelstellen dazu gehört habe. Und deswegen möchte ich das gemeinsam heute mit euch anschauen. Und ich denke, es hat noch mehrere wichtige Gründe als einfach nur die Tatsache, dass Jesus so viel darüber gesprochen hat. Erstens, in der Bibel steht nichts Unrelevantes. Was hier geschrieben steht, sollen wir wissen. Und wenn es Themen gibt, die dann noch häufiger angesprochen werden, dann merken wir, da liegt ein Fokus darauf. Zweitens, dieses Thema soll in uns Ehrfurcht vor Gott bewirken. Wir werden diese Bibelstelle auch anschauen. Jesus sagt, fürchtet, habt Angst vor dem, der in der Lage ist, Seele und Leib in der Hölle verderben zu lassen. Fürchtet ihn. Und das ist ein Gebet, das ich im Vorfeld hatte. Wenn wir diese Bibelstellen anschauen, dann, und wir merken, okay, hey, das sind eigentlich unangenehme Worte, ein unangenehmes Thema, dann möchte ich uns, dass wir dieses furchtsame Gefühl, dass wir das vor Gott haben, dass wir verstehen, wir Menschen sind Sünder in den Händen eines Gottes, der über Sünde zornig ist. Und er hat die volle Gewalt, den vollen freien Willen darüber, was er mit uns macht und ob wir an diesen Ort kommen oder nicht. Und gleichzeitig, und das ist der Gegenpol zu dieser Ehrfurcht, die es in uns bewirken soll, je besser wir verstehen, wie es in der Hölle ist, und was wir dort eigentlich, wenn es nach Gerechtigkeit zuginge, zu erwarten hätten, bin ich davon überzeugt, dass wir umso dankbarer um den Himmel werden. Und wir werden umso mehr davon staunen und sagen, danke Herr, dass ich das nicht erleiden muss. Und als letzten Punkt, als Argument, warum macht es Sinn, eine Bibelstunde über die Hölle zu halten? Es soll in uns eine Liebe zu den Verlorenen wecken. Diese Realität von diesem Ort, und ich bin überzeugt, dass es diesen Ort gibt, wird viele Menschen treffen. Und ich habe den Wunsch, dass wir das in unseren Begegnungen am Arbeitsplatz, im Alltag, in unserer Verwandtschaft im Blick haben. Und dass unsere Menschenfurcht und unsere Angst darüber, bestimmte Themen anzusprechen, nicht größer ist als die Liebe und die Sorge, dass wir nicht wollen, dass Menschen dorthin kommen. Das ist das letzte Anliegen, das diese Bibelstunde hier verfolgen soll. Und ich möchte uns zu Beginn eine vielleicht etwas herausfordernde Frage stellen. Und zwar, ist es gut, dass es die Hölle gibt? Ist es gut, dass es die Hölle gibt? Diese Frage ist deswegen herausfordernd, weil Hölle mit Leid verbunden ist. Hölle ist damit verbunden, dass Menschen darin Qualen erleben werden. Und vielleicht sogar Menschen aus unserer Verwandtschaft. Und deswegen ist es auf der emotionalen Ebene nicht so, dass wir sagen, okay, die Hölle ist schön. Es ist schön, dass Menschen dorthin kommen. Es ist was Wundervolles. Auf der emotionalen Ebene ist es schwierig, diese Frage zu beantworten und zu sagen, ja, es ist gut, dass es die Hölle gibt. Und diese Tatsache, dass dieser Ort etwas Schreckliches ist, soll in uns auch zu Recht einen Schmerz und einen Trauer auslösen, dass Menschen dorthin kommen. Das hat es bei Paulus auch gemacht. Er sagt, ich habe tiefe Trauer und unaufhörlichen Schmerz für die Menschen, die von Christus getrennt sind. Aber zugleich, und darauf möchte ich hinaus, ist die Hölle und die Tatsache, dass es sie gibt, auf moralischer Ebene etwas Gutes, weil sie mit Gottes Gerechtigkeit zusammenhängt. Auf moralischer Ebene können wir sagen, es ist gut, dass es die Hölle gibt, weil es gut ist, dass Gott ein Richter ist, der nicht völlig teilnahmslos gegenüber Sünde dasteht. Schlag mit mir bitte einmal 5. Mose, Kapitel 32, Vers 4 auf. 5. Mose, Kapitel 32, Vers 4. Dort beschreibt Mose in einem Lied Gott selbst. Und schaut mal, welche Aussage er hier in Vers 4 über Gott trifft. Er sagt, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Was sagt Mose hier über Gott aus? Sein Handeln, das, was er tut, und alle seine Wege sind vollkommen. Sie sind recht. Es ist gerecht, es ist richtig so. Es ist richtig, dass Gott beschlossen hat, Dinge so zu machen. Lass uns diesen Vers auf die Hölle anwenden. Dass es die Hölle gibt, gehört zum vollkommenen Tun Gottes. Gott trifft keine unweisen Entscheidungen. Gott tut nichts, bei dem man nicht sagen kann, es ist nicht vollkommen weise, vollkommen gerecht, vollkommen gut. Gott ist perfekt und alle seine Taten sind makellos. Es gehört zum vollkommenen Tun Gottes, dass es die Hölle gibt. Psalm 145, Vers 10. Psalm 145, Vers 10. Dort wird wieder Gott gepriesen und dann heißt es in Vers 10, es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Für welche Dinge, die Gott getan hat und tun wird, wird er eines Tages angebetet werden. Für alle. Gott tut keine Dinge, die es nicht wert sind, wenn wir sie betrachten und darüber nachdenken, dass wir sagen, gelobt seist du, dass du das so getan und beschlossen hast. Alle deine Werke werden dich loben. In allen Werken Gottes, in allen Entscheidungen, in allem, was er tut, steckt ein zu tiefer Grund, ihn dafür anzubeten. Und genauso wenden wir es auf unser Thema an. Wir werden Gott eines Tages auch genauso für die Hölle preisen, weil die Hölle ein vollkommenes Werk Gottes ist und die Entscheidung, dass er Menschen an diesen Ort bringt, gerecht und perfekt ist. Ist es gut, dass es die Hölle gibt? Auf moralischer Ebene wegen Gottes Gerechtigkeit, ja. Und es sieht diese Tatsache, dass Gott für die Hölle, für sein Gericht gepriesen wird, zieht sich an mehreren Stellen durch die Offenbarung. In Offenbarung Kapitel 15, ich möchte diese Stellen mit uns durchgehen, dass wir einfach ein klares Bild davon haben, weil ich irgendwie das Gefühl davon habe oder selber das bei mir oft feststelle, die Hölle ist so ein, boah, oh nein, muss das sein? Muss das wirklich so sein, Jesus? Muss es das geben? Könnte das nicht auch irgendwie anders sein? Die Hölle gehört zu den vollkommenen Werken Gottes. Sie ist gut, weil Gott gerecht ist. In Offenbarung 15, wenn es um die sieben Plagen geht, heißt es in Vers 3 und Vers 4, dass da singen die Überwinder, diejenigen, die die Plagen überwunden, die diese Welt überwinden durch den Glauben an den Slam, singen Vers 3 und Vers 4. Und sie singen das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Wer sollte nicht, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Wenn es um die Plagen über diese Welt geht, wenn es um die Gerichte Gottes geht, ob in diesem Zeitalter oder das Endgericht, wird Gott dafür angebetet werden. Und wir werden sagen, Herr, es ist offenbar geworden, dass alles, was du getan hast, gerecht und richtig so war. Alle deine Werke, deine Wege sind wahrhaftig. Das gleiche bei den sieben Zornesschalen in Kapitel 16, Vers 5 und 7. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Dieser Engel preist Gott und sagt, dass du so gerichtet hast, dass du dich entschieden hast, dein Gericht, deine Gerichte auf diese Art und Weise umzusetzen und über die Welt und über Ungläubige zu bringen. Gelobt seist du dafür. Es ist gerecht so. Gerecht sind deine Gerichte. Und zum Schluss in Offenbarung 19, wenn es darum geht, dass die Hure Babylon zugrunde gehen wird. Und die Hure Babylon ist dieses weltliche System mit der Verführung zur Sünde. Aber ich will das nicht nur theoretisch fassen, sondern zur Hure Babylon gehören konkret Menschen. Das ist nicht, System klingt so theoretisch, so, ja okay, ist halt ein System wie ein Computerprogramm. Die Hure Babylon schließt Menschen ein, die anderen Menschen zur Sünde verführen. Und diese Hure Babylon wird gerichtet werden. Und schaut mal, was dann in Offenbarung Kapitel 19 passiert. In Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Für die Vernichtung der Hure Babylon, für die Welt mit all ihren Verführungen und den Menschen, die da mitmachen, wird Gott gelobt werden. Und es wird heißen, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Zweitens, warum mache ich diese Einführung? Wenn wir über die Hölle reden und darüber nachdenken, uns dieser Realität bewusst werden, dann müssen wir im Blick haben, dass sie gerecht und damit etwas Gutes ist in Gottes Ratschluss. Etwas Vollkommenes, für das wir Gott eines Tages loben werden, auch wenn der Gedanke hier in diesem Zeitalter, dass Menschen verloren gehen, in uns Schmerz auslöst. Ich hoffe, ich habe beides auf den Punkt gebracht. In diesem Zeitalter, bis wir bei Jesus sind, wird es in uns Trauer und Schmerz auslösen, dass Angehörige, dass Menschen verloren gehen, weil sie nicht an Christus geglaubt haben. Aber in dem zukünftigen Heilsalter wird es offenbar werden, dass alles, was Gott macht, gut ist. Und wir werden ihn für alles preisen und anbeten. Und das ist gut. Das ist gut. Gott ist gerecht. Er steht Sünde gegenüber nicht gleichgültig, sondern straft sie. Und die Art und Weise, wie er eben beschlossen hat, das zu tun, ist es an einem Ort auszuüben, nämlich an der Hölle. Dieser Begriff Hölle ist nicht losgelöst von der Tatsache, dass Gott richtet. Und wenn die Bibel von einem Gericht spricht, heißt es, dass Gott nicht einfach nur wahllos, willkürlich halt Menschen da reinschmeißt, wenn vom Feuer sie ist. Nicht so, dass Gott sagt, ja, und du kommst da rein und du kommst da rein und hey, den schmeißen wir doch dann noch rein. Gericht hat etwas mit Ordnung zu tun, mit einem konkreten Urteil, mit einem fairen Urteil, wo aufgelistet wird, das ist passiert, das wurde getan, so war der Stand der Dinge und das wird betrachtet und dann wird als Fazit ein Urteil gesprochen und diese Strafe ausgeübt. Und damit hängt die Hölle zusammen. Jesus verbindet die Hölle mit dem Gericht Gottes in Matthäus Kapitel 22, Vers 33. Matthäus Kapitel 22, Vers 23, Vers 33. Dort tadelt er ab Vers 29 die Schriftgelehrten und fällt dann eben dieses Wortpaar in Vers 33. Er sagt, ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Und auf diese Verbindung wollte ich hinaus. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Das heißt, die Hölle ist der Ort, an dem das Gericht, die Strafe, das Urteil Gottes vollzogen wird. Diese Dinge gehören zusammen. Das Gericht Gottes, die Hölle und, was wir in der nächsten Bibelstelle sehen werden, der Zorn Gottes. Schlag mit mir Römer Kapitel 2 auf. Römer Kapitel 2. Der Begriff der Hölle kommt 11-mal im Neuen Testament vor und wird 10-mal in den Evangelien verwendet. Nein, ist nicht ganz richtig, ich glaube 12-mal. Ich bin mir jetzt unsicher. 11 oder 12-mal wird er im Neuen Testament verwendet und 10 oder 11-mal in den Evangelien von Jesus Christus. Ein weiteres Mal wird er von Jakobus verwendet, wo er sagt, dass die Zunge ein Ursprung allen Übels ist und selbst von der Hölle angefacht wird. Aber hauptsächlich verwendet Jesus diesen Begriff. Aber nur weil in den Briefen der Begriff der Hölle nicht immer konkret erwähnt wird, so können wir Verbindungen schließen, um dieses Gesamtkonzept zu verstehen. Jesus spricht von der Hölle, er spricht vom Gericht der Hölle, also kombiniert es. Warum sage ich das? Wenn jetzt Paulus in Römer 2 nur vom Gericht Gottes und dem Zorn spricht, ohne den Begriff der Hölle zu verwenden, können wir trotzdem diesen Zusammenhang schließen und verstehen, wo wird dieses Gericht vollzogen? Es wird in der Hölle vollzogen. Deswegen müssen wir sensibel sein, wenn in dem Evangelium vom Verderben, vom Gericht, vom Zorn die Rede ist, dann ist an den meisten Stellen genauso dieser Ort der Hölle gemeint. Ich lese aus Römer Kapitel 2, Vers 3. Denkst du aber dies, o Mensch, der du richtest, die so etwas tun und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst. Also das ist das Thema, das Gericht Gottes. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zu Buße leitet. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Also er spricht hier wieder von der Offenbarung des gerechten Gerichts. Wir hatten in der Offenbarung gelesen, dass Gottes gerechte Taten offenbar werden. Es wird sichtbar werden. Und genauso verbindet er hier das mit dem Gericht Gottes und verknüpft es mit dem Tag des Zorns, an dem es sichtbar werden wird. Das heißt, erkennbar, dass Gott jetzt Gericht ausübt. Und genauso ist das wieder ein Aspekt, den wir beim Thema von Gottes Gericht und der Hölle beachten müssen. Gott ist kein emotionsloser Richter. Gott ist kein Richter, der halt so da sitzt wie so ein Roboter und sagt, okay, hey, das solltest du tun, das solltest du nicht tun, das hast du nicht getan und das ist jetzt die Konsequenz, so ganz monoton und emotionslos. Die Bibel schreibt davon, dass Gott, und verwendet diese eindrücklichen Begriffe, dass Gott zornig ist und dass sogar, dass er grimmig ist. Dass er ergrimmt ist über Bosheit und Sünde. Er steht dem nicht neutral gegenüber, sondern das regt ihn auf. Das macht ihn zornig, wenn er Ungerechtigkeit sieht. Das macht ihn zornig und dieser Zorn wird eines Tages erkennbar und sichtbar werden und er wird ihn ausüben. Und Paulus beschreibt es hier weiter ab Vers 6, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Aussagen in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Jetzt kommt aber der andere, der Kontrast, auf den ich hinaus will. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Also Paulus beschreibt hier und sagt, Gottes gerechtes Gericht, dieser Tag des Zorns wird die Auswirkung haben, dass dieser Zorn offenbar wird, dass er über sie kommen wird. Das wird nachher noch wichtig, wenn wir uns die Frage stellen, ob Gott in der Hölle gegenwärtig ist oder nicht. Oft herrscht die Meinung, sind Menschen in der Hölle getrennt von Gott? Ja oder nein? Manche haben schon ihre Meinung kundgetan. Wir werden es heute in der Schrift beantworten. Das wird mein allerletzter Punkt sein. Deswegen haltet fest, Gott wird seinen Zorn über sie ergießen. Das Gericht, das Urteil, die Strafe, die über sie kommen wird, ist sein Zorn. Die Hölle ist in dem Sinne kein neutraler Ort, wo halt ein Feuer brennt und Gott nichts damit zu tun hat. Sondern es ist der Ort, an dem permanent Gott aktiv seinen Zorn an Menschen weitergibt. So schreibt Paulus. Und dann beschreibt er in Vers 9 weiter, was eine Facette davon sein wird. Er sagt, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse verbringt. Was wird ein Aspekt von der Hölle sein? Was wird ein Aspekt davon sein, unter Gottes Zorn zu leben? Unter Gottes Zorn leben zu müssen? Permanente Unruhe. Permanente Drangsal, permanente Bedrückung. Die Bibel sagt hier sogar Angst. Kennt ihr das Gefühl von Angst? Ich würde es vielleicht sogar hochspitzen. Kennt ihr das Gefühl von Panik? Von dieser Moment, wo ihr merkt, jetzt kommt etwas in mein Leben hinein, das sich nicht gut anfühlt, das ich nicht unter Kontrolle habe und das mir wehtut. Das ist Angst. Ich fürchte mich davor. Dieses Gefühl wird ein permanenter Zustand in der Hölle sein. Ein permanenter Zustand einer Panikattacke. Ein permanenter Zustand von Angst, ein Angstzustand. So beschreibt Paulus hier die Auswirkungen der Hölle. Schrecklich, oder? Schrecklich. Und ich will es nebenbei auch einstreuen. Was für ein Kontrast, wenn die Bibel aber davon spricht, dass der Himmel für uns ein Ort des Trostes und der Ruhe ist und Frieden. Ein Ort ohne Angst. Ein Ort ohne Angst. Aber die Hölle als konkreter Kontrast dazu. Die Hölle ein Ort von Furcht, von permanenter Angst. Also ich wollte deutlich machen, der Begriff der Hölle, der Begriff vom Gericht Gottes, der Begriff vom Tag des Zorns, vom Zorn, das ist eine Thematik, die zusammengehört und letztendlich das Urteil, die Strafe, die Konsequenz in der Hölle vollzogen wird. Und wann beginnt dieses Gericht über Sünder? Hebräer 9, Vers 27 sagt, so wie es die Menschen gesetzt ist zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, das Gericht Gottes über Menschen, über gottlose Menschen, beginnt direkt nach ihrem Tod. Jetzt müssen wir aber folgende Thematik beachten, wenn es um den Tod eines Ungläubigen und das Thema der Hölle geht. Die Hölle im Sinne vom Feuersee ist ein Ort, an dem aktuell noch kein Mensch ist. Dieser Ort wird dann gefüllt werden, wenn das neue Jerusalem, wenn der neue Himmel und die neue Erde bevölkert wird. So wie die Menschen, die an Christus geglaubt haben, noch nicht im neuen Himmel und auf der neuen Erde sind, aber in der Gegenwart Jesu, so sind die Ungläubigen noch nicht in der Hölle und im Feuersee, aber an einem Ort der Qual und an einem Ort der Strafe. Und die Bibel beschreibt diesen Vorort, an dem schon jetzt Gericht vollzogen wird, vor dem jüngsten Gericht, als mit dem Begriff im Neuen Testament Hades. Vielleicht habt ihr es schon mal gelesen, vielleicht ist es aufgefallen. Hades, andere Übersetzungen schreiben Totenreich. Das meint eben an den meisten Stellen den Ort, an dem ungläubige Menschen jetzt sind, bevor das jüngste Gericht vor dem weißen Thron angebrochen ist. Also an dem Ort, an dem ungläubige Menschen jetzt sind, vor Jesu zweiter Wiederkunft. Und Jesus gibt es uns in Lukas Kapitel 16 einen Einblick, eine Offenbarung darin, wie es an diesem Ort ist, was sich an diesem Ort abspielt. Und zwar, ich will es nicht als Gleichnis benennen, ich würde es nennen als die Begebenheit vom reichen Mann und Lazarus. Vielleicht ist das euch bekannt. Die Begebenheit vom reichen Mann und Lazarus. Jesus sagt nicht, dass er hier ein Gleichnis erzählt, sondern er erzählt eine Begebenheit. Ein weiterer Grund, warum Menschen oder viele Theologen davon ausgehen, zu sagen, das könnte sich um eine reale Begebenheit handeln, die sich abgespielt hat, ist, dass in den Gleichnissen Jesus Christus Menschen keinen Namen gibt. Es heißt entweder und der Herr und der Knecht, der unnütze Knecht oder die 10 Jungfrauen oder der Bräutigam. Also es sind allgemeine Begriffe, die Jesus Christus in Gleichnissen Personen gibt. Hier haben wir aber einen Menschen, der einen Namen hat. Hier haben wir einen Menschen, der heißt konkret Lazarus. Konkret Lazarus, was übersetzt heißt, Gott ist meine Hilfe. Und Jesus berichtet deswegen, ich will deswegen vorsichtig sein, es als Gleichnis zu bezeichnen, aber gibt hier durch diese Begebenheit einen Einblick in diese Welt nach dem Tod. Ich lese ab Vers 19. Es war aber ein gewisser reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Also ein Menschen, dem geht's ziemlich gut auf der Erde. Ein gewisser Armer aber mit Namen Lazarus, das heißt Gott ist meine Hilfe, lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und jetzt ist die Frage, okay, hey, was passiert mit Menschen nach dem Tod? Wo sind sie dann? Was machen sie dann? Vers 23, es bezieht sich auf den Reichen. Und in dem Hades oder eben Totenreich, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Also was halten wir hier erstmal fest? Beide kommen an einen konkreten Ort. Der Ort, an den Lazarus kommt, wird hier als Schoß Abrahams bezeichnet, was letztendlich ein Ausdruck, eine Beschreibung für das Paradies ist. Abraham als derjenige, steht in der Schrift für denjenigen, der aus Glauben gerecht wurde. Derjenigen, der Gott vertraute und dadurch das verheißene ewige Erbe empfing. Und wenn es heißt, dass dieser Lazarus im Schoß Abrahams ist, dann können wir es verstehen. Er ist aus Glauben an dem Ort, an dem auch Abraham sein durfte und dem auch Abraham ist. Er ist aus Glauben an dem Ort, den Gott Abraham verheißen hat, im Schoß Abrahams. Das ist sein Ort. Auch der reiche Mann kommt an einen konkreten Ort, hier als Hades bezeichnet. Und ich will es bemerken, er kann seine Augen aufschlagen. Es ist ein Ort, wo man nicht so als irgendwie so ein Geistwesen irgendwie irgendwas ist. Er kann seine Augen aufschlagen. Das heißt, er ist bei Bewusstsein. Er ist bei Bewusstsein an seinem Ort. Und es heißt, dass er in Qualen war. Und dieser reiche Mann sieht Abraham von Weitem und Lazarus. Und dann spricht er in Vers 24, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Also er ist in Qualen und hier sagt er, ich leide Pein in dieser Flamme. Dieses Wort von Pein, das wir was das Gericht nach dem Tod angeht, an mehrere Stellen finden, ist ein Wort, das harte Strafe ausdrücken soll. Harte Schmerzen. Es wird sogar dafür verwendet, wenn Christen gefoltert wurden, dann wird es mit diesem selben Wort bezeichnet. Mit Pein, Folter. Und das ist der Begriff, den die Bibel für dieses Erleben im Hades vom reichen Mann nimmt. Er leidet Pein, schlimme, schlimme Schmerzen. Interessant ist, dass er der Meinung ist, dass der Lazarus ihm immer noch dienen soll. Er sagt, hey, kann ich dem Lazarus nicht sagen, dass der das und das für mich macht? Also er ist immer noch in dieser Haltung, okay, andere Menschen sollen mir dienen und nicht ich diene andere Menschen. Und was sehen wir? Er bittet um Erbarmen und er bittet, dass seine Zunge gekühlt werden soll. Was ist das? Es ist ein Ort, an dem Sehnsucht nach Erleichterung herrscht. Es ist ein Ort, an dem man sich wünscht, dass es erträglicher wird. Aber dass es das nicht wird. So geht's nämlich weiter. Abraham sprach, Kind, denke daran, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und bei all dem ist zwischen uns eine große Kluft, dass die einen nicht auf die andere Seite rüberkommen können. Wieder haben wir hier diesen Kontrast und ich will es wieder erwähnen. Für uns gibt es einen Ort des Trostes. Einen Ort, an dem nicht unerträglicher Schmerz und Folter vorhanden ist, sondern ein Ort, an dem es gut wird, an dem Erleichterung geschafft wird, an dem Trost herrscht für die Tränen, die wir hier auf dieser Welt vergossen haben. Im Kontrast dazu aber die Pein, die der reiche Mann erlebt hat. Was lernen wir noch? Es gibt, wenn du einmal dort bist, keinen Weg zurück. Und damit macht die Bibel einfach eigentlich ein Fazit für all die Geschichten, wo es heißt, in YouTube kannst du es sehen, 10 Minuten in der Hölle. 15 Minuten in der Hölle gewesen und ich habe ein Licht gesehen oder kein Licht und Finsternis und jetzt erzähle ich euch, was ich erlebt habe. Die Bibel sagt, es ist eine Kluft. Du kannst nicht auf die andere Seite herüber. Das heißt, wenn du eines Tages an den Ort des Hades kommst, gibt es für dich keine Chance mehr, doch wieder an den schönen Ort zu kommen. Plus, wenn du eines Tages an diesen Ort gekommen bist, gibt es für dich keine Chance, wieder in das irdische Leben zurückzukommen. So beschreibt die Bibel hier diese Tatsache. Das ist der Hades. Letztendlich, der Hades, ein Ort, wir halten es fest, von Qual, von Schmerzen, von Pein, aber zeitlich begrenzt. Warum? Weil der Hades eines Tages in der eigentlichen Hölle, in den Feuersee, übergehen wird. Wir finden das in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20, Vers 13 bis 15. In Offenbarung Kapitel 20 wird ab Vers 11 dieses jüngste Gericht beschrieben vor dem Thron, wo es darum geht, ob du nach deinen Werken in den Büchern, die in den Büchern aufgeschrieben sind, gerichtet wirst oder ob dein Name im Buch des Lebens steht und deswegen diese Tatsache die Autorität über all deine Sünden in deinem Leben hat. Wer aus Glauben im Buch des Lebens steht, braucht keine Angst haben, gerichtet zu werden. Aber wer nicht im Buch des Lebens steht, hat eben erlebt folgende Tatsache. Ich lese Vers 13 und 14. 13 bis 15. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also was beschreiben diese Verse? Diese Tatsache mit der Tod und der Hades, das ist eigentlich die gleiche Sache. Tod beschreibt den Zustand, Hades den Ort, an dem die Ungläubigen sind. Die Menschen, dieser Zustand, dieser Ort, all das wird sozusagen genommen und erhält diesen Übergang in den zweiten Tod, in den Feuersee, wo letztendlich die Bestimmung der Ungläubigen in alle Ewigkeit sein wird. Wir finden das, eine weitere Beschreibung, ein paar Verse vorher in Vers 10 über den Feuersee. Und da erhalten wir noch eine Bemerkung, nämlich die Hölle ist nicht einfach nur für Menschen gemacht, sondern die Hölle ist genauso der Ort, an dem Gott den Teufel richten wird. Und allein diese Tatsache ist für mich Grund genug, dass ich dort nicht hin will. Unabhängig davon, welche Qualen und welche Pein dort zu erleben ist, ich will an keinem Ort mit dem Teufel gleichzeitig sein. Der ist nicht nett. Sein Menschenwerder von Anfang an, er will nichts Gutes. Er ist von Grund auf böse, ein Lügner, ein Verführer. Vers 10 schreibt, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer und Schwefel sie geworfen, wo sowohl das Tier ist, als auch der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein weiterer Aspekt des Feuersees, der Hölle. Es ist der Ort, an dem der Teufel sein wird. Andere Stellen fügen hinzu, dass dort der Ort der gefallenen Engel, der Dämonen sein wird. Und dieses Leid an diesem Ort ist nicht begrenzt, sondern es heißt, sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. An diesem Ort gibt es kein Zeitende mehr, kein Ablaufdatum. Und das Krasse ist, dieser Begriff Tag und Nacht permanent die ganze Zeit. Wie auf dieser Erde, ist wieder ein Aspekt der Hölle, wie wird es in der Hölle sein? Wie auf dieser Erde erleben Tage, die sind nicht so schön. Die sind nicht gut. Krankheit, psychisches Leid, Informationen, die uns runterziehen, wie auch immer. Aber wisst ihr, was es auf dieser Erde Schönes gibt? Schlaf. Und das ist manchmal so, wirklich, das sind manchmal die Momente, wo du einfach mal kurz von den negativen Gedanken wegkommst. Ist so. Manchmal ist es echt schön zu schlafen, weil ich dann nicht über die Dinge nachdenken muss, die mir Sorge bereiten. Und dass ich mal nicht bei Bewusstsein bin, dass ich gerade körperliches Schmerz oder sonst erlebe. Hier heißt es, sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden. Es gibt keinen erholsamen Schlaf in der Hölle. Es gibt keinen Moment, wo du mal verschnaufen kannst und mal nicht bei Bewusstsein bist. Es gibt nur ein permanentes Erleben von Qual und Leid. Wie schrecklich muss es dort sein? Und wie herrlich ist der Kontrast dafür, dass wir im Himmel Trost erleben, kein Geschrei, kein Schmerz. Was ist das für ein Kontrast? Jesus Christus betonte in seinen Lehren, in seinen Predigten über die Hölle oder den Feuersee, das Feuer, an mehreren Stellen ebenso diese Tatsache, dass dieser Ort ewig andauern wird. Eine davon befindet sich in Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25. Ich habe in den letzten Predigten öfter auf diese Stelle verwiesen, weil sie einfach eine geniale Zusammenfassung ist für den Ausgang am Ende der Zeiten, wo die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Ich möchte aber einmal noch mal kurz Vers 41 und Vers 46 beleuchten. Dort sagt Jesus nämlich zu der einen Gruppe in Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir Verfluchte, das heißt gerichtete Verurteilte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also hier haben wir wieder die Verknüpfung, ein Aspekt, was wir beim Feuersee hatten. Für wen ist es bereitet? Dem Teufel und seinen Engeln. Und welchen Aspekt nimmt Jesus hier dazu? Es sagt wieder, es ist ein ewiges Feuer, permanent, permanent die ganze Zeit. Vers 46, und diese werden hingehen in die ewige Pein. Das ist dasselbe Wort, das bei dem reichen Mann in Lukas 16 verwendet wurde. Dieser permanente, folterhafte Schmerz. Und Jesus sagt, es ist ein ewiger Zustand in diesem Schmerz. Als Kontrast dazu, dass die Gerechten in das ewige Leben eingehen werden. Das heißt, wieder als Anmerkung, wenn ihr die Schrift lest, es muss nicht immer der Begriff Hölle verwendet werden, wenn dieses Thema beschrieben wird. Begriffe wie ewiges Feuer, Feuerofen, Feuersee sind Begriffe, die dieselbe Thematik bezeichnen sollen. Genauso wie eben wir das hier in Matthäus 25 haben. Und gleichzeitig sagt Jesus auch in Markus Kapitel 9 in einer bildhaften Sprache einen weiteren Aspekt über die Hölle aus. In Markus Kapitel 9 in Vers 43, ab Vers 43 sagt er Folgendes. Es geht wieder unter diesem Thema, es ist das ewige Feuer. Sie werden gepeinigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus beschreibt es folgendermaßen. Wenn deine Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab. Es ist besser, dass du verkrüppelt in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Händen in die Hölle kommst, in das unauslöschliche Feuer. Jesus möchte hier nicht alle dazu auffordern, ohne Hände rumzulaufen. Aber er möchte, es wurde schon oft erklärt, in eindrücklicher Weise erklären, wie wir gegenüber Sünde stehen sollen. Wie radikal wir mit Sünde umgehen sollen. Wie radikal wir alles dran setzen sollen, sie zu vermeiden. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie es an anderen Stellen deutlich wird. Und er sagt, es ist besser, hier in seinem Leben, in diesem Kampf zu stehen, das zu vermeiden, gegen Sünde anzukämpfen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen. Und jetzt beschreibt er die Hölle wie? In das unauslöschliche Feuer. Das heißt, das ist eine andere Beschreibung für die Tatsache, dass es ein ewiges Feuer ist. Es wird niemals gelöscht. Es hört niemals auf. Eine weitere bildhafte Beschreibung, die Jesus nimmt, finden wir in Vers 47 und 48. Und wenn dein Auge dir Anstoß gibt, so wirf es weg. Es ist besser, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du mit zwei Augen in die Hölle geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Dieses ist genauso ein Begriffspaar, das Jesus häufiger verwendet, wo ihr Wurm nicht stirbt und wo ihr Feuer nicht erlischt. Es soll letztendlich das Gleiche, also es soll diese Aussage, wo ihr Wurm nicht stirbt, soll das Gleiche aussagen wie, wo das Feuer nicht erlischt. Was bedeutet das? Feuer erlischt nicht, wenn es permanent etwas zum Brennen hat. Wenn das Feuerholz, das nachgelegt werden soll, nicht ausgeht. Und ein Wurm stirbt nicht, wenn er etwas zu fressen hat. Und damit beschreibt Jesus genauso die Hölle. Er sagt, es ist ein Ort, an dem permanent dieses Verderben, wie man es von Leichen kennt, die von Maden und Würmern zerfressen werden, an dem dieses Verderben, dieses Zugrundegehen permanent aufrechterhalten wird. Der Wurm hat keinen Grund zu sterben. Dieses Leid wird permanent aufrechterhalten. Es ist der Wurm stirbt nicht und ist das unerlöschliche Feuer. Und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, Jesus beschreibt es in einer eindrücklichen Weise. Jesus redet bildhaft davon. Jesus möchte, dass die Leute wirklich sich das vorstellen und merken, wie schrecklich ist dieser Ort. Und das Gleiche hat er auch gemacht, indem er überhaupt den Begriff der Hölle verwendet hat. Ich möchte kurz erklären, woher dieser Begriff der Hölle herkommt. Jesus hat diesen Begriff nicht einfach erfunden, sondern es war ein Wort, das die Leute zu dieser Zeit kannten. Dieser Begriff Hölle, im griechischen Gehenna, war ein Ort außerhalb der Stadtmauer Jerusalems. Und zwar war es eine Müllhalde, auf der Kadaver, hingerichtete Leichen permanent verbrannt wurden. Dieser Ort außerhalb der Stadtmauer von Jerusalems wurde Hölle, wurde Gehenna genannt. Das heißt, wir können uns vorstellen, Jesus predigt und er redet in seinen Predigten genauso von der Tatsache, dass Gott richten wird. Und er verweist darauf hin, auf diesen Ort und sagt, Leute, wollt ihr dorthin? Das riecht dort eklig. Es ist dort nicht schön. Dort herrscht Tod, dort herrscht Verderben. Dort ist permanentes Feuer, das Tag und Nacht brennt. Wisst ihr, so wird die Strafe sein. Diesen Begriff nimmt er und sagt, so ist es, in die Hölle einzugehen. Daher kommt dieser Begriff der Gehenna. So eindrücklich warnte Jesus davon. Nicht einfach nur als Angstmacherei, aber damit wir eine ehrliche Ehrfurcht haben und damit wir umso mehr zu ihm rennen und damit wir umso mehr bewusst sind, Jesus, ich brauche dich, ich will nicht an diesen Ort. Wie süß ist deine Gnade, wie schön ist die Vergebung, die ich in dir habe. Wie schön ist es zu wissen, dass ich nicht unter dem Gericht Gottes stehe. Hier, an dem Jesus diesen Begriff der Hölle verwendet, hat er in Markus 9 noch etwas deutlich gemacht. Er sagt einmal, dass es besser ist, verkrüppelt in das Leben einzugehen, als dass du mit zwei Händen in die Hölle kommst. In den Parallelberichten heißt es, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und das ist ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen möchte. In der Hölle erleben Menschen nicht nur psychisches Leid. Ich habe es an manchen Stellen, und es kam in den Bibelstellen durch, Drangsal, Angst, gepeinigt werden. Das ist emotionales, innerliches, psychisches Leid. Keine Hoffnung haben. Sehnsucht nach Erleichterung. Das ist etwas, was Menschen innerlich erleben. Und das wird ein Aspekt der Hölle sein, der diese Leute zerfressen wird. Zu wissen, es gibt kein Ende, kein Ausweg mehr, wird schrecklich sein. Und wir erleben es auf dieser Welt, dass psychisches Leid, dass Depressionen, bestimmte Krankheiten, Panikattacken genauso schlimm sein können, wie wenn dein Fuß gebrochen ist, wenn nicht oft sogar noch schlimmer. Und das wird ein Aspekt der Hölle sein. Ein anderer Aspekt der Hölle wird aber sein, körperliches Leid zu erleben, wie wenn wir uns auf der Herdplatte verbrennen. Und das drückt die Bibel aus, indem sie permanent dieses Feuer verwendet. Schlagen wir mir Matthäus Kapitel 10, Vers 28 auf. Matthäus Kapitel 10, Vers 28. Dort heißt es, dort sagt wieder Jesus, deswegen habe ich bewusst mehrere Stellen aus den Evangelien genommen: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der wohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Beide Aspekte. Jesus sagt Seele als auch Leib, das heißt äußerlicher, körperlicher Aspekt eines Menschen, als auch unsichtbarer, geistiger, psychischer Aspekt eines Menschen, hier als Seele ausgedrückt. Beide Aspekte werden in der Hölle verdorben, das Wort heißt zugrunde gerichtet werden, Leid erfahren, in beiden Ebenen, körperlich als auch psychisch. Denn wir dürfen nicht vergessen, alle Menschen werden eine Auferstehung erleben und alle Menschen werden einen neuen Körper bekommen. Nicht nur wir als Gläubige werden eines Tages Christus gleichförmig werden, werden einen verherrlichten Leib erhalten, der frei von jeglichen Gebrechen und Christus ähnlich ist, sondern auch ungläubige Menschen werden auferstehen und einen neuen, ewig bestehenden Körper bekommen. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 29, die einen werden auferstehen zum ewigen Leben, die anderen werden auferstehen zum Gericht. Eine weitere Stelle aus Daniel 12, dort heißt es, die einen werden auferstehen zu ewiger Schande, die anderen aber, ich weiß nicht genau, was, damit ich das richtig zitiere, was die Begrifflichkeit als Kontrast ist, die anderen zu ewigem Leben. Beide werden einen neuen, ewig bestehenden Körper erhalten. In der geistlichen Welt, in der geistlichen Dimension. Wie auch immer wir uns das vorstellen müssen. Aber das müssen wir festhalten. Auch Ungläubige werden einen Körper erhalten, der in der Lage ist, körperlichen, äußerlichen Schmerz zu empfinden und zu spüren. Dafür macht die Bibel permanent diese Verweise mit dem Feuer. Beides wird vorhanden sein. Psychisches als auch körperliches Leid. Das psychische Leid wird mit zwei weiteren Begriffen von Jesus in den Evangelien folgendermaßen beschrieben. Also wenn ich psychisches Leid sage, dann meine ich das Innerliche. Also nicht das Leid, wenn ich mir meine Hand an der Herdplatte verbrenne, sondern das Leid, wie wenn jemand mich mit Ausdrücken beschimpft, wenn jemand mich ausgrenzt. Das tut auch weh, auch wenn er mich nicht berührt hat. So in diesem Sinne. Also dieses geistige Leid. Zwei Sachen, die euch sicherlich beim Bibellesen schon aufgefallen ist. Jesus beschreibt diesen Ort als der Ort, an dem Heulen und Zähneklappern herrschen wird. Heulen und Zähneklappern oder Zähneknirschen. Was möchte Jesus damit ausmachen? Dieses Heulen, das er verwendet, ist nicht so eine kleine Träne, die so runterläuft, sondern das Heulen ist die dramatischste Form an Trauer, die man im Griechischen verwenden kann. Also der größte Ausdruck von Leid, also wirklich schluchzen, schreien, heulen, schrecklich, etwas der schrecklichste Art, wie ein Mensch es äußern kann, wenn er Leid erlebt. Das soll was deutlich machen? Die Hölle ist ein Ort ewiger Trauer. Zähne klappern. Wann klappern wir mit den Zähnen oder wann knirscht man mit den Zähnen? Wenn wir Sachen zu bereuen haben, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Das ist so, das war's, das ist vorbei. Es gibt einfach kein Zurück mehr. Das ist ein Aspekt, eine Facette der Hölle. Aber wann klappern Zähne noch? Es ist ähnlich wie wenn die Knie schaudern. Es ist eine Panik, eine Furcht. So beschreibt Jesus die Hölle. Ein weiterer Begriff, er sagt, es ist die äußerste Finsternis. Das heißt, ein Ort fern von jeglichem Lichtblick, fern von jeglicher Hoffnung, fern von jeglichem Segen Gottes, der das Licht ist. So beschreibt Jesus die Hölle. Wir kommen jetzt in den letzten 10 Minuten zum letzten Punkt, zu der letzten Frage, die ich vorhin angedeutet habe. Ist Gott in der Hölle gegenwärtig? Oder sind Menschen, die an diesen Ort kommen, den ich versucht habe, mit den verschiedenen Bibelstellen zu beschreiben, sind sie losgelöst von der Gegenwart Gottes? Ja oder nein? Schaut mal in Matthäus 10, Vers 28, ein kleiner Hinweis, bevor ich einfach nur mit Ja oder Nein antworte. Beziehungsweise bevor die Bibel mit Ja oder Nein antwortet. Es heißt in Vers 28, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Meine Frage ist, dieses Verderben heißt zugrunde richten. Wer richtet aktiv Seele und Leib in der Hölle zugrunde? Ist es an dieser Stelle in erster Linie der Feuersee oder ist es in erster Linie Gott? Lest den Vers, schaut in eure Bibel rein. Fürchtet den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Wer fügt der Seele und dem Leib die Schmerzen in der Hölle zu? Gott. Gott ist derjenige, der den Menschen körperliche und psychische Schmerzen als gerechte Konsequenz ihrer Rebellion gegen ihn zuführen wird. An dem Ort der Hölle. Aber wir müssen uns nicht vorstellen, Gott schafft die Hölle, tut die Menschen da rein und geht dann weg und sagt, okay, jetzt lassen wir das Ganze mal laufen. Sondern wir müssen uns vorstellen, Gott hält die Hölle in seiner Hand. Er hält das Feuer permanent am Laufen und mit der anderen Hand hält er diese Menschen an diesem Ort. Ich habe bewusst dieses eindrückliche Bild verwendet, damit uns bewusst wird, Gott macht das. Es ist sein Zorn, es ist sein Grimm, der über diese Menschen kommen wird. Er macht das aktiv und permanent. Offenbarung Kapitel 14 wird uns die letztendliche Antwort geben. Wir müssen nämlich vorsichtig sein bei den Begriffen. Es ist ein Unterschied zu sagen, Gott ist in der Hölle nicht gegenwärtig oder die Menschen haben in der Hölle keine Gemeinschaft mit Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen Gegenwart und Gemeinschaft. Es gibt einen Unterschied. Wenn wir von Gemeinschaft reden und damit meinen, ein liebevolles, herzliches Miteinander, ein Kommunizieren, ein sich austauschen, ein füreinander Dasein, dann stimmt die Schrift dem zu und sagt, nein, die Menschen haben in der Hölle keine Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir uns aber Gemeinschaft im Sinne von Gegenwart sprechen, das heißt, ihr seid da, ich bin hier, dann sagt die Schrift, Gott ist in der Hölle gegenwärtig. Sonst wäre er nicht allgegenwärtig. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist. Gott ist allgegenwärtig. Das bedeutet, er ist genauso anwesend in der Hölle. Die Frage ist, womit? Gott ist in der Hölle anwesend, aber mit was? Nur mit seinem Zorn und nur mit seinem Grimm. Gott ist in der Hölle nicht anwesend mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seinem Trost, mit seinem Zuruhebringen, mit seinem Gutzureden. Damit ist er nicht anwesend. Aber Gott ist in der Hölle anwesend in seinem Zorn über Menschen. Jetzt lesen wir als Beleg dafür Offenbarung Kapitel 14, Vers 9 bis 11. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand. Ich fasse es kurz zusammen. Wenn das Denken eines Menschen auf dieser Welt und sein Handeln, also Stirn und Hand, von den Maßstäben des Teufels geprägt sind, des Tieres, und er damit den Teufel anbetet, das soll diese Beschreibung deutlich machen. Wenn jemand das tut, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt, das heißt ohne Güte, unvermischt in dem Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Wenn wir jetzt einfach nur diese Aussage nehmen, er wird gequält werden vor dem Lamm, dann bedeutet es in dieser Übersetzung zumindest mal, dass Jesus dasteht und zuguckt. Zumindest das bedeutet es. Er wird gequält werden vor dem Lamm und vor den Engeln. Das heißt, Jesus schaut zu. Und diese Menschen können Jesus sehen. Sie können ihn wahrnehmen. Dieses Wort vor dem Lamm lässt sich aber noch konkreter übersetzen, nämlich mit in Gegenwart von dem Lamm. In Gegenwart von dem Lamm oder in den Augen von dem Lamm. Das heißt, die Schrift macht deutlich, das Lamm Gottes, Jesus Christus selbst, Gott selbst, ist mit seinem Zorn und mit seinem Grimm, der die Hölle am Laufen hält, in der Hölle gegenwärtig. Und das macht die Hölle so dramatisch, Leute. Das macht die Hölle so dramatisch. Es gibt nichts, das wir so sehr zu fürchten haben wie Gott selbst. Kein Ort ist schlimmer als der Zorn Gottes selbst. Gott ist der Mächtigste. Die Hölle und das Leid darin im Feuer ist nicht mächtiger und schlimmer als Gott selbst, wenn er zornig ist. Er hat sie geschaffen. Er hat sie gemacht. Deswegen, um die Frage zu beantworten, Gott ist in der Hölle gegenwärtig mit seinem Zorn und mit seinem Grimm. Im Kontrast dazu haben wir was im Himmel? Im Himmel haben wir liebevolle Gemeinschaft mit Gott. Im Himmel werden wir nicht einfach nur Gottes Gegenwart erleben, nicht einfach nur ihn anschauen, sondern im Himmel wird er mit uns wohnen, mit uns leben, uns permanent Gutes tun, uns trösten, unsere Tränen abwischen, uns nahen, uns in den Arm nehmen, all diese Facetten. Im Himmel werden wir im Kontrast dazu ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Eine letzte Bibelstelle, um das zu unterstreichen, weil an dieser Bibelstelle, je nachdem, wie man die anderen Stellen wahrnimmt, diese Entscheidung mit Gottes Gegenwart getroffen wird. 2. Thessalonicher Kapitel 1. Dort wird Jesu Wiederkunft beschrieben und die Tatsache, wenn dieses Gericht Gottes in Ewigkeit anbrechen und losgehen wird. Vielleicht ist es für manche hilfreich, weil mit der Gegenwart Gottes in der Hölle. Diese Bibelstunde wurde im Vorfeld mit unseren Ältesten besprochen. Es ist nicht einfach nur meine Meinung, sondern ich hoffe, sie aus der Schrift euch zu belegen. Und es ist genauso eine Lehre, hinter der die Ältesten hier in der Gemeinde stehen, die sagen, ja, du verstehst, so verstehen wir die Schrift genauso. Gott ist mit seinem Zorn in der Hölle gegenwärtig. Auf jeden Fall, in 2. Thessalonicher 1 wird die Wiederkunft Jesu beschrieben. Und ich möchte ab Vers 6 einsteigen. Wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben. Wieder der Kontrast. Rastlosigkeit, Drangsal im Kontrast zur Ruhe, die wir bekommen werden, wenn Christus kommt. Bei der Offenbarung des Herrn vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und ihnen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen, die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Also hier wird Jesu Wiederkunft beschrieben. Er wird den einen Ruhe geben und den anderen mit Drangsal zu vergelten, mit den anderen Strafe geben, ewiges Verderben. Und jetzt am Ende von Vers 9 diese Formulierung vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Jetzt ist hier die Frage, dieses von können wir verstehen im Sinne von weg von, und manche Übersetzungen fügen das an und sagen, das wird man erleben, weg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Oder wir können es übersetzen mit ausgehend vom Angesicht des Herrn und der Herrlichkeit seiner Stärke. Das heißt, Gottes Angesicht und die Herrlichkeit seiner Stärke führen diese Strafe und dieses Leid und dieses ewige Verderben herbei. Wenn wir die Stelle aus Matthäus 10, 28 und Offenbarung 14 heranziehen, denke ich, sollte deutlich werden, wie wir diese Übersetzung hier wählen sollen, wie wir es verstehen müssen. Es heißt, vom Angesicht des Herrn, wir müssen es verstehen als Gott selbst. Er wird es tun. Er wird es ausüben. Diese Leute werden nicht losgelöst vom Angesicht des Herrn sein. Und diese Leute, die in die Hölle kommen, werden nicht losgelöst von der Herrlichkeit seiner Stärke sein, sondern sie werden permanent wissen und merken, dass es von Gott kommt, dass sie jetzt diese Strafe erleben. Aber im Kontrast eben was, wir haben Ruhe zu erwarten. Wir werden Gott sehen und wir werden ihm nicht fremd sein, sondern wir werden ihn sehen und in seinen liebevollen, gnädigen Armen empfangen werden. Ich möchte 2 Bibelverse zitieren als Trost und als Zuspruch für euch. Ich weiß, die meisten, die heute hier zugehört haben, kannten Facetten von der Hölle schon bereits und die meisten haben hoffentlich diesen Ort nicht zu erwarten. Aber ich denke, sich damit zu beschäftigen, soll uns klar machen, was haben wir eigentlich verdient? Wo sollten wir eigentlich hinkommen? Und was ist nur wegen Jesu seiner Güte, dass wir dort nicht hinkommen? Und wie schön ist der Ort, den wir stattdessen erleben dürfen? Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. All diese dramatischen Sachen, die wir uns heute angeschaut haben, werden uns in keinster Weise was angehen. In keinster Weise werden sie mit uns in Kontakt kommen. Denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Amen.